Also ich glaube, das Thema Nearshore ist inzwischen doch stark akzeptiert. Ja, natürlich, es gibt natürlich immer noch Firmen, für die es noch Neuland ist. Aber ich glaube, dass zwar die Bereitschaft, auch in Nearshore-Ansätzen zu arbeiten, doch übergreifend stark ausgeprägt ist.
Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit. Ein Podcast von Lyndong und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lyndong Podcasts. In unserer neuen Ausgabe widmen wir uns heute einem interessanten Newcomer im deutschen Digitalmarkt und sprechen über seine finnischen Wurzeln sowie darüber, was an der finnischen Arbeitskultur so besonders ist und was davon auf den deutschen Markt übertragen werden kann. Darüber hinaus geht es natürlich auch, wie immer in unserem Podcast, auch um spannende Insights in die Investitionsfelder von Unternehmen im Kontext der digitalen Transformation und sicherlich auch noch über das ein oder andere Thema, was wir jetzt noch gar nicht am Anfang auf der Agenda haben. Ich freue mich sehr, heute mit Marc Fuchs, dem CEO von Gofore für die Dachregion, und Tessa Tienhara, Customer Marketing Lead bei Gofore Deutschland, zu sprechen. Schön, dass ich heute bei euch sein darf hier in München und dass ihr euch auch die Zeit nehmt für das Gespräch. Und bevor wir einsteigen, stellt euch doch bitte einmal kurz vor. Ladies first.
Sehr gerne. Mein Name ist Tessa Tienhara. Ich verantworte bei uns das Customer und Growth Marketing für die Dachregion. Mein Nachname verrät es wahrscheinlich schon ein bisschen. Ich bin gebürtige Finnin. Das ist kein Einstellungskriterium bei uns, aber es war bei mir ein glücklicher Zufall, dass ich die Kultur so gut kenne und die Sprache spreche. Und ja, erzähle heute gerne auch ein bisschen was über Finnland und den finnischen Markt.
Super, danke.
Ja, super. Danke, Mario, dass wir die Gelegenheit haben, uns heute mal vorzustellen im heutigen Podcast. Ja, ich bin kein Finne, ja. Ich komme aus dem Saarland. Ich glaube, ist auch okay, ja. Und ich bin jetzt seit Anfang des Jahres CEO für die Dachregion von Gofore. Bin schon seit über 20 Jahren letztlich unterwegs im IT-Consulting-Business bei verschiedenen großen Unternehmen, ja. Antidata, Capgemini als Beispiele, letztens dann bei Randstad Digital. Und ja, bin jetzt wirklich total happy, hier zu sein. Werde später noch ein bisschen was erklären, warum ich hier bin und warum ich das so spannend finde. Und wir werden heute nochmal, glaube ich, einen großen Überblick geben über das Unternehmen und nochmal zeigen, was uns irgendwie besonders macht.
Danke für die Überleitung, Marc. Das wäre auch meine erste Frage gewesen. Die Ursprünge von Gofore liegen in Finnland. Ihr habt euren Hauptsitz in Finnland. In Deutschland ist Gofore erst seit einigen Jahren vertreten. Vielleicht noch dem einen oder anderen noch nicht bekannt. Könnt ihr oder du einmal Gofore vorstellen? Was macht ihr?
Ja, genau. Also ich kann bestätigen, dass Gofore vielleicht noch nicht jedem so bekannt ist, weil mir war es auch noch nicht so bekannt bis Mitte letzten Jahres. Ja. Also Gofore selbst ist ein börsennotiertes finnisches Unternehmen, ja, und wir sind ein Unternehmen für digitale Transformation, also ein IT-Dienstleister, der zum End-to-End digitale Transformation unterstützt und mit dem Fokus, wir nennen das Digital Society und Intelligent Industry. Ja. Und manche interessiert sich auch für Zahlen, Daten, Fakten. Und wir sind also relativ, na gut, wir sind 2001 gegründet, also jetzt gut 20 Jahre alt. Das Unternehmen ist in 6 Ländern vertreten, also Finnland, Estland, dann Spanien, Deutschland, Österreich, Italien. Ja. Und in Deutschland sind wir seit 2016 unterwegs. Ja. Wobei wir, sag mal, so richtig Fahrt aufgenommen hat das erst im letzten Jahr oder Beginn des letzten Jahres. Und das Unternehmen hat 2 Akquisitionen in Deutschland getätigt. Das war Mango Design, also eine Company fokussiert, sagen wir mal, auf Product Design, Service Design, UX, UI. Und dann wurde mit Imundo ein Unternehmen gekauft, was eben sehr stark auch im Bereich, sag ich mal, Digital Services, Softwareentwicklung unterwegs ist. Ja, das ist sozusagen unser aktueller Stand. Und generell, sagen wir mal, ist das Unternehmen halt gewachsen organisch, aber auch anorganisch. Also es gab insgesamt 9 Übernahmen in der Vergangenheit, ja. Möglicherweise gibt es auch noch welche in der Zukunft, aber da sprechen wir auch nochmal drüber.
Ja, genau. Okay. Kannst du vielleicht nochmal was zur Größe von Gofore sagen, dass man sich vielleicht noch ein bisschen vorstellen kann, ja, in Richtung Umsatz und, ja, und Mitarbeiterzahlen?
Sehr gerne, genau. Also Gofore insgesamt, die haben 180 Millionen Euro Umsatz gemacht im letzten Jahr. Mit so 1500 Mitarbeiter. Es entwickelt sich natürlich immer nach oben. Und im Dachraum sind wir aktuell so 150 Leute. Ja? Also das ist aktuell so der Entwicklungsstand. Und ich werde später nochmal ein bisschen was erzählen. Wo die Reise hingehen soll, wird Gofore einer der ganz Großen werden? Oder was ist sozusagen unsere Zielmarke halt? Ja, aber das ist momentan so der aktuelle Stand. Also nicht ganz klein, aber auch nicht einer der ganz Großen halt am Markt.
Ja, okay. Und wie ich auch in der Vorbereitung gesehen habe, auch durchaus ein spannendes Portfolio und auch die Übernahmen, die du gerade auch genannt hast, mit Mango Design und Imundo sind eigentlich auch Themen, die meiner Sicht auch am Markt gerade auch gefragt sind. Ne? Das war sicherlich auch so der, genau, mit auch einer der Motivationen gewesen, ne?
diese
Themen auch reinzugehen.
Genau, also Gopher hat eigentlich immer, finde ich, eine sehr intelligente M&A-Strategie gehabt, wo man immer versucht hat, so gewisse Bausteine mit dazuzunehmen ins Service-Portfolio. Und das wird auch dann so weiterhin so sein. Und das ist halt das, was es, glaube ich, so spannend macht, dass man immer wieder versucht, Spezial-Know-how in gewisser Weise dazuzunehmen ins Unternehmen.
Eine Frage, wo ich da aber noch mal stellen mag. Du bist ja für die DACH-Region verantwortlich. Jetzt diese beiden Übernahmen zielen auf den deutschen Markt.
Das ja, also DACH heißt für uns Deutschland, Österreich, Italien aktuell. Ja, ist also ein bisschen, ja, also die Schweiz sind wir momentan noch nicht unterwegs. Ja. Mhm. Wir sind Deutschland, Österreich ist der Markt, der uns interessiert. Ja. Und man kann sich ungefähr vorstellen, dass wir zwei Drittel momentan in Deutschland wirtschaften und ungefähr ein Drittel in Österreich und wollen auch in beiden Märkten jetzt weiter unterwegs sein. Also Schweiz ist eher ein Stück weit nochmal zurückgestellt, mag mal kommen. Halt irgendwann, ja. Und Italien ist für uns eher so ein kleines Lieferzentrum, ja. Okay. Weil, sagen wir, Norditalien, Südtirol hat einen kleinen Preisvorteil, sag ich mal, halt noch. Ist jetzt nicht unbedingt super strategisch, sag ich mal, für uns, aber ist nur ein guter kleines Bausteinchen nochmal für als Lieferzentrum.
Aber auch spannend. Also Südtirol habe ich jetzt im Kontext von Nearshoring auch noch nicht gehört. Aber
es gibt schon Unternehmen, die durchaus da unterwegs sind. Halt, klar, man gibt schlechtere Orte als Bozen, sag ich mal.
Das stimmt. Ja. Dann gehen wir mal ein bisschen wieder weiter nach Norden. Tessa, du bist gebürtige Finnin, hast du ja vorhin auch in der Einleitung gesagt, lebst aber auch schon sehr, sehr lange in Deutschland, kennst also beide Länder. Beide Kulturen sehr gut. Lasst uns vielleicht mal über die jeweiligen IT-Märkte sprechen. Gibt es besondere Unterschiede eigentlich zwischen dem finnischen IT-Markt und dem deutschen IT-Markt? Sicherlich mal ganz unabhängig von der Größe, aber was wären da so Unterschiede?
Absolut. Also zum einen ist der Branchenfokus etwas anders, regional bedingt. In Finnland sind Technologie, Telekommunikation relativ starke Industrien. Die Forstindustrie ist sehr ausgeprägt, aber auch die Metallindustrie. In Deutschland haben wir nach wie vor eine sehr starke Automobilindustrie. Das Ingenieurwesen und die Fertigung ist recht stark und auch die Chemieindustrie ist nennenswert. Das sind Unterschiede und natürlich auch die Größe. Der finnische Markt ist kleiner. Der IT-Dienstleistungsmarkt ist circa 5 Milliarden Euro wert. Der Deutsche ist rund 10-mal so groß, könnte man sagen. Aber ja, Ähnlichkeiten gibt es definitiv auch. Zum Beispiel der Fokus auf Themen wie Cloud, Data und AI, Cybersecurity sind recht ähnlich in beiden Märkten. Das sind so die größten Unterschiede und Ähnlichkeiten, die sich identifizieren lassen.
Und wie würdest du sagen, ist Gofore jetzt mal speziell im finnischen Markt positioniert? Also da sicherlich mit 180 Millionen Euro Umsatz sicherlich einer der führenden IT-Berater im finnischen Markt, oder?
Tatsächlich, ja. Wir sind sowohl im Public-Sektor, in der digitalen Gesellschaft, sowie in der intelligenten Industrie relativ stark positioniert in Finnland. Wir sind der drittgrößte ICT-Partner der finnischen Regierung in Finnland, also da sehr, sehr stark auch schon immer historisch unterwegs gewesen. Und 27 der 50 größten Unternehmen gehören zu unseren Kunden in Finnland. Das heißt, auch da sind wir recht stark positioniert.
Ja, das ist teilweise deswegen für Finnland manchmal schwer zu verstehen, warum wir uns im deutschen Markt, sag ich mal, von der Bekanntheit dann noch schwer tun. Ja, weil in Finnland kennt sich natürlich jeder. Ja, da bekommt man natürlich jede größere Ausschreibung. Jeder Bewerber, sag ich mal, für den ist Gofore ein Name. Ja, also da müssen in Employer Branding muss da nicht viel investiert werden. Und klar, zu so einem Stand müssen wir erstmal kommen in Deutschland, aber da ist eine gute Foundation, sag ich mal, da.
Aber ist der finnische IT-Markt ähnlich kompetitiv wie der deutsche Markt?
Absolut. IT-Dienstleistung oder allgemein Digitalisierung steht ganz hoch auf der Agenda, sowohl bei der Industrie als auch im Public Sector. Da spürt man auf jeden Fall den Drive und den Bedarf.
Ja. Okay. Genau, da sind also auch die ganz Großen unterwegs, das sind durchaus ähnliche Unternehmen von ähnlicher Größe unterwegs. Das ist schon ein sehr kompetitiver Markt und wo viel Innovationsdruck auch immer ist auf die Unternehmen.
Liefert ihr denn im Grunde eigentlich auch von Finnland auch aus andere skandinavische Länder oder habt ihr dort gar nicht den Fokus? Also es gibt ja noch Schweden, Norwegen, Dänemark.
Na, also unser Fokus ist tatsächlich momentan sehr stark auf Finnland ausgerichtet. Also es gibt natürlich schon ein paar einzelne Projekte auch in anderen skandinavischen Ländern, aber momentan ist schon stark der Fokus auf den finnischen Markt, ja. Und der Wachstumsimpuls soll halt eher Richtung DACH.
Die nächste Überleitung. Du hast es auch eingangs gesagt in deiner Vorstellung, Marc, seit Anfang des Jahres CEO jetzt für die DACH-Region. Du kanntest auch bis Mitte des letzten Jahres Gofore gar nicht. Ja. Was hat dich eigentlich auch nach deinen bisherigen Stationen dazu motiviert, hier diese Rolle anzunehmen? Weil doch vergleichsweise kleinen, unbekannten IT-Beratungsunternehmen.
Ja, stimmt, genau. Also das gar nicht kannte, ist nicht ganz wahr, aber ich wusste nicht sehr viel. Ja, ich muss dazu sagen, also ich kannte so ein bisschen ein paar Unternehmen im finnischen IT-Markt oder auch eine Futurereis. Das ist auch ein Unternehmen, was auf den deutschen Markt kam, weil ich da auch persönliche Beziehungen hatte. So ein bisschen kannte ich es. Aber für mich war eher so der Treiber. Ich hatte wirklich ganz lange Jahre in sehr großen Beratungen war ich unterwegs, ja, da auch in Führungsrollen. Und ich hatte dann ein Stück weit aber durchaus auch den Wunsch, nochmal in einem kleinen Unternehmen tätig zu sein, wo man mehr so End-to-End gestalten kann. Ja, weil wenn man eine größere Beratung ist, ist natürlich alles irgendwann wunderbar durchindustrialisiert. Ja, aber sag ich mal, der unternehmerische Charakter wird natürlich immer kleiner oder selbst in Führungspositionen wird er dann durchaus sehr kleiner. Ja, und deswegen fand ich das grundsätzlich erstmal interessant, in so ein Unternehmen zu gehen. Ja, und gut, man wird ja typischerweise kontaktiert von außen für so Rollen. Ja. Aber ich fand es dann unglaublich faszinierend, ja, weil ich habe eigentlich so drei Sachen, haben mich total angesprochen. So, das war das Thema Unternehmenskultur, weil ich das eigentlich immer wichtiger finde, in so einer Zeit ein Fachkräftemangel. Dann fand ich die auch irre professionell, muss ich wirklich sagen, ja, total professionell. Und es gibt halt einen Wachstumsplan oder eine Wachstumsgeschichte für den deutschen Markt. Ja. Und so mal die drei Punkte, die haben mich dann irgendwie dazu gebracht zu sagen, okay, das mache ich jetzt. Ja. Das finde ich irgendwie spannend und da will ich jetzt rein.
Ja. Cool. Und bis heute auch nicht bereut?
Nee, gar nicht. Also ich war auch jetzt ja öfter in Finnland natürlich, war jetzt, ich glaube, von meiner seit Januar 3 Wochen in Finnland oder vielleicht sogar 4, ja, und habe da so viele interessante Gespräche geführt und so viel kennengelernt, auch wie die das Unternehmen aufgebaut haben. Und na, ich bin wirklich fasziniert vom Unternehmen, immer noch.
Ja. Okay. Würde mich aber jetzt auch nochmal interessieren, Marc, NTT Data, stark japanisch geprägte Kultur. Ja. Capgemini, Randstad Digital, ehemals OC in Deutschland, eher eine französisch geprägte Kultur. Was würdest du sagen, was sind so die essentiellen Unterschiede zwischen diesen drei, oder zwischen diesen beiden Kulturen und der finnischen?
Also ich glaube, ich mache das immer eigentlich fest an zwei ganz wesentlichen Punkten. Also das ist zum einen so das Thema Transparenz. Also da gibt es einen himmelweiten Unterschied zum Thema Transparenz. Also hier ist zum Beispiel jedes Group Leadership Meeting, da kann man sozusagen ein Protokoll finden, halt für alle zugreifbar. Ja. Oder man weiß wirklich genau, was so passiert im Unternehmen. Ja. Und das gibt einem natürlich ein unglaubliches Gefühl auch von Sicherheit, ja, wenn man so ein Stück weit weiß, was ist eigentlich los im Unternehmen. Ja. Und dann ist immer so, das klingt immer so ein bisschen platt, aber so das Thema Ownership, das ist da viel stärker ausgeprägt. Also das ist nach dem Motto, ich übertrage dir eine Verantwortung, aber ich erwarte auch dafür, dass du das wahrnimmst, diese Verantwortung. Ja. Und ich fördere dich aber auch natürlich, dass du das kannst. Ja. Und das finde ich extrem stark ausgeprägt. Ja. Und dadurch hat man einfach mehr so die Möglichkeit, man hat das Gefühl, man weiß, was im Unternehmen passiert und man kann sich aktiv daran beteiligen, aus dem Unternehmen irgendwas zu machen. Ja. Und das ist natürlich viel stärker ausgeprägt als bei so einem großen Unternehmen oder auch viel stärker als auch bei sehr stark zentralistischen. Klar, die französischen Unternehmen sind ja immer in der Regel sehr stark zentralistisch unterwegs. Ja. Das ist dann für mich, das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Halt, von einem Gefühl, halt, ist man jetzt Teil vom Unternehmen, kann man es gestalten, hat man Einfluss. Ja. Das ist das, was ich einen Hauptunterschied sehe.
Okay. Tessa, die Frage würde ich auch nochmal an dich nochmal weitergeben, die auch quasi beide Seiten gut kennt. Einer eurer Claims, mit dem ihr auch nach außen geht, ist ja auch das Thema nordische Arbeitskultur. Was heißt das eigentlich genau? Und würdest du auch das, was der Marc sagt, auch so bestätigen oder fällt dir da noch was anderes ein?
Definitiv, nein. Also es ist unser Anspruch, ein großartiger Arbeitsplatz für alle zu sein und unsere Kultur muss das widerspiegeln. Die nordische Arbeitskultur unterstützt das zum Glück recht natürlich. Und was genau bedeutet das in der Praxis? Also wir legen sehr, sehr viel Wert, wie Marc schon gesagt hat, auf Transparenz und Vertrauen. Es ist keine Floskel in dem Fall. Es wird tatsächlich wirklich sehr, sehr ausgeprägt ausgelebt. Wir legen viel Wert auf ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit. Das führt einfach zu einer erhöhten Zufriedenheit und einer Ausgeglichenheit. Die Menschen arbeiten sehr autonom, haben viel Freiheit. Das führt zu Flexibilität, ist sehr gut vereinbar auch mit dem Privatleben allgemein. Und soziale Unterstützung und Zusammenarbeit wird bei uns recht groß geschrieben. Marc hatte schon Sicherheit angesprochen. Mhm. Das ist nicht nur die klassische Sicherheit, die man haben möchte in einem Arbeitsumfeld, aber auch sowas wie Psychological Safety, was wir hier sehr groß schreiben. Wir möchten, dass sich jede Person in jedem Raum, in jedem Meeting, in jeder Runde wohlfühlt, man selbst sein kann, man alle Themen ansprechen kann, unabhängig davon, ob man jetzt der oder die Expertin in dem Raum zu diesem Thema ist. Und auch das Thema Vielfalt, Diversität ist sehr, sehr groß geschrieben in der nordischen Arbeitskultur. Die nordischen Länder und auch Gofore sind Vorreiter bei der Einführung von integrativen Arbeitsplätzen, zum Beispiel auch für neurodiverse Menschen.
Mhm. Na,
Okay, auch total spannend.
Ja, und das ist dann, ich finde das immer sehr, sehr, sehr natürlich sozusagen in dem Umfeld. Ja, das ist so nicht so nach dem Motto, jetzt sind wir so ein klassisches Unternehmen und jetzt geben wir uns da intern irgendwie 7 Werte und jetzt sind wir irgendwie modern, ja. Sondern das ist einfach mehr so, das wird halt so gelebt und das wird halt jeder ernst genommen als Persönlichkeit. Ja, und das ist schon, also wirklich, das ist gefühlt ein Riesenunterschied auch zum klassischen Unternehmen.
Sicherlich auch ein Unterschied, den man nicht in jedem Unternehmen so mitbekommt. Und ich meine, am Ende des Tages merkt es ja auch der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ja sowieso relativ schnell, ob ein Wert, ne, quasi nur eine Floskel ist, ne, sondern tatsächlich auch so gelebt wird. Würde ich mal vermuten, das müsste sich ja auch auf eure Fluktuationsquote ja auch auswirken, ne, und auch auf die Mitarbeiterzufriedenheit, habt ihr auch gesagt, die messt ja auch regelmäßig.
Genau. Also deswegen haben wir auch Attrition-Werte halt eben deutlich unter 10%, als das, sag ich mal, in der aktuellen Zeit oder in den letzten Jahren eigentlich schon sehr gut ist auch, ja. Und wir messen halt eben natürlich auch Net Promoter Score von Mitarbeitern und das ist halt für uns ein ganz wichtiges Indiz, dazu sehen, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht.
Okay. Und gehen wir wieder auf den deutschen Markt, hart umkämpft, sehr kompetitiv. Gleichzeitig auch Fachkräftemangel. Ne? Wir laufen auch in einen demografischen Wandel hinein. Das heißt, der Wettbewerb um IT-Experten, IT-Expertinnen wird noch weiter verschärft werden. Von daher ist es ja auch wichtig, sich als Arbeitgeber auch zu positionieren, um auch die Wachstumsziele zu erreichen. Du hast es auch eingangs gesagt, Marc, der Dachmarkt ist einer eurer strategischen Fokusfelder von Go4. Kannst du vielleicht noch mal etwas konkreter werden? Was sind hier auch konkret eure Ziele? Du hast ja angesprochen, ihr habt nur zwei Fokusbranchen, einmal die Intelligent Industry und dann den Public Sector, den ihr Digital Society nennt.
Ja, okay. Ja, ich erzähle da gerne ein bisschen was darüber. Vielleicht fange ich mal noch mal ein bisschen mit ein paar Zahlen an. Jetzt waren wir eben bei weichen Dingen. Jetzt können wir mal ein bisschen auf ein paar Zahlen gucken. Ja, und dann erkläre ich ein bisschen, wie man denn so Zahlen erreichen möchte. Ja, also vielleicht generell, das Unternehmen ist ja stark wachsend und man kommt natürlich an eine gewisse Sättigung halt im finnischen Markt. Ja, deswegen ist ja durchaus die Idee, auf den deutschen Markt zu gehen. Und es gibt wie immer, also in Unternehmen gibt es natürlich ja sowas wie mittelfristige Planung, aber sagen wir mal so die mittelfristige Unternehmensplanung bis 2027 ist, dass das Unternehmen ungefähr um 25% jährlich wächst. Ja, also schon mit signifikanten Wachstumsquoten. Und so als Ziel sagt man 15% organisch. Das ist nicht einfach, ja. Und der Rest anorganisch und hochprofitabel. Also ungefähr 15% EBITDA ist das Unternehmen unterwegs. Ja. Und wenn man das mal hochrechnet, kommt man, dass man so 2027 ungefähr auf 500 Millionen Umsatz sein will. Ja, und das ist dann schon natürlich signifikant. Und muss natürlich dann die Mitarbeiterzahl auch steigern, sagen wir mal so Richtung 3.500, 4.000 Mitarbeiter. Und da soll DACH einen ganz wichtigen Beitrag eben leisten. Also das Ziel ist so ungefähr, dass wir 2027 500 bis 1.000 Mitarbeiter im DACH-Raum haben wollen. Ja, das ist das Ziel. Und jetzt wollen wir aber auch schon in diesem oder nächsten Jahr einen größeren Beitrag dazu leisten, dass wir halt mal in die Ecke 300, 400 Leute kommen. Ja, das ist so ein bisschen von den reinen Zahlen. Ja, und von den Fokusthemen, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, für uns sind die Themen Digital Society und Intelligent Industry. Ja. Und Digital Society ist für uns jetzt mal nicht nur Public, das ist ein bisschen weiter so zu sehen, das ist sozusagen das, wo ein Bürger mit IT-Diensten, mit digitalen Diensten in Berührung kommt. Ja, das könnte aber auch natürlich, könnten auch Themen sein wie ein Versorger zum Beispiel, könnte auch Telecommunication sein. Also das ist so ein Zelt für uns so ein bisschen in diesen Sektor mit rein. Ja.
Also auch kommunale Betriebe.
Kommunale, ne?
Also
Betriebe.
Behörden, Ministerien.
Genau, richtig. Das könnte auch kommunale Betriebe, das könnte damit dazugehören. Und dann natürlich Industriekunden spielen bei uns eine ganz große Rolle. Und generell ist jetzt im Bereich Industrie, haben wir so zwei Schwerpunktthemen. Also wir beschäftigen uns ganz stark mit dem Thema Maschinenbau, Nutzfahrzeuge ist für uns ein großes Thema und das Thema Automotive. Das sind die zwei großen Themen im Bereich Industrie und natürlich dann alles jetzt rund um das Thema Digital Society. Mhm. Ja. Wir sind selbst, letztlich haben wir so eine Großkundenstrategie, wobei Großkunde, ja gut, mein Großkunde, sag mal, alles größer als eine Milliarde, sag ich mal, jetzt platt gesprochen. Ja. Wir machen natürlich auch, würden auch kleinere Kunden mal mit bedienen, aber im Grunde genommen wollen wir halt eher größere Kunden bedienen. Gut, wir wollen es nicht nur, wir tun es auch, ja. Das ist letztlich das, was da unser Ziel ist.
Kurz mal einhaken darf, Kunden, das Stichwort, kannst du da vielleicht mal so ein, zwei Beispiele
nennen? Kann nennen, ja, sehr gerne. Also im Bereich, sagen wir, Industriekunden, hatte ich schon gesagt, sind wir sehr stark im Bereich Landwirtschaft, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau unterwegs. Also ein Beispiel, Akku, weiß nicht, wer das kennt, also Fendt zum
Beispiel. Die Fendt,
ja. Ja, genau. Das
Marco Oberdorf.
Ja, genau, gehört damit dazu, ja. Oder Kuhn Landmaschinen ist ein Kunde, Maschinenfabrik Krone, ja. Oder Voith, ja, Voith ist ja so ein, auch so ein Tech-Konzern, so ein bisschen Mischkonzern, hat der für so Energie, ist für Papier, hat das zum Beispiel, macht auch für Auto, Automatikgetriebe, machen so verschiedene Dinge, ja, das ist da mit dabei. Oder wir sind im Automotive-Umfeld, also klar, München, BMW ist ein großer Kunde, ja. Haben aber auch schon Themen gemacht, Porsche Informatik, Audi, Volkswagen, das ist mit dabei, ja. Oder in Österreich mal ein Beispiel, auch ja, Skidata finde ich immer ein schönes Beispiel. Also die machen ja so Zugangssysteme zu Lift früher, ja. Sind aber auch jetzt zum Bereich Parken stark unterwegs. Olympiapark München, das ist alles Skidata zum Beispiel, ja. Spar ist ein Kunde. Ja, also schon so große Namen halt in dem Umfeld. Aber man sieht.
Und ihr seid aber auch schon eher in diesen, sag mal, einfach durch neueren Themen unterwegs, ne? Also auch Telematik-Themen, IoT-Themen.
Genau, also wenn man guckt, was wir so machen, also klar, also selbst ist inzwischen so ein Nutzfahrzeug wie ein Traktor, ja, das ist natürlich ein komplexes Gebilde, ja, im ersten Mal mit dem hochmodernen UI, also wenn man mal guckt, wie die früher ausgesehen haben, wie jetzt dann teilweise UX-UI aussieht, also sowas würden wir zum Beispiel machen, eine UX-UI für sowas, wir würden bauen durchaus auch Steuergeräteentwicklung, Control Systems von sowas, aber auch das Thema Connectivity spielt eine ganz große Rolle, also wie du gesagt hast, ja, also Anbindung an die Umwelt, an andere Fahrzeuge, an Infrastrukturen, an Cloud, das spielt für uns natürlich eine ganz große Rolle in dem Zusammenhang und natürlich das Nutzbarmachen von Daten, ja, das ist natürlich wie immer ein Riesenthema.
Ja. Aber ihr seid im Grunde eigentlich, um nochmal eine Klammer zu bilden. Ihr seid im Grunde eine IT-Beratung oder eine Digitalberatung schon fast, die eigentlich doch stärker individuelle Themen auch macht. Ne? Ja. Also Individual-Softwareentwicklung und eigentlich weniger der oder wenig bis gar nicht der Implementierer von Standard-Software-Lösungen.
Ne? Richtig, ja genau. Also wir sind sozusagen, wenn man mal aufs Portfolio schaut, wir beschäftigen uns im Wesentlichen tatsächlich mit Custom-Made. Lösung, ja, und wir versuchen so ein End-to-End-Portfolio in dem Ganzen zu geben für so eine Digital Transformation-Geschichte. Also wir können anfangen eben ganz früh in so Product-Service-Design, ja, oder UX-UI ist ein großes Thema, da sind wir in frühen Phasen unterwegs und dann entwickeln wir natürlich Software, also kundenspezifische Software. Und da gibt es letztlich zwei Bereiche, also wir machen Software halt im Produkt selbst, ja, also eben eingebettete Systeme, embedded, da sind wir halt unterwegs, ganz stark. Aber auch natürlich da mit allem, was da so modern ist. Also gibt's ja so Model-Based Design-Ansätze, ja. Das natürlich erstmal versucht, einen Modellansatz zu machen und auch Code-Generierung zu machen, ja. Oder wir sind auch sehr stark im Bereich Simulatoren, Digital Twin unterwegs. Also, die GoFo hat zum Beispiel eine Firma gekauft, Crenex, die bauen wirklich so Simulatoren halt für Nutzfahrzeuge, für Maschinen, ja, da kann man wirklich hingehen und dann kann man Teile eines Systems auch von hardware-seitig eben komplett simulieren. Das ist da zum Beispiel auch mit dabei, ja. Aber daneben machen wir natürlich auch ein ganz großer Teil, ist natürlich das klassische, sag ich mal, Digital Engineering, möchte ich es nennen, ja. Also Cloud-basierte Lösungen, Cloud-Native-Lösungen, Cloud-Transformationen, Aufbau von Datenplattformen, das sind natürlich auch Teile. Und dann hat das Unternehmen auch noch einen besonderen Fokus auf das Thema Absicherung, ja. Das kann sein, Testautomatisierungslösungen, aber auch das Thema Security. Das Thema natürlich, je weiter man IT-Systeme öffnet oder auch eben dieses IT-OT-Conversion-Thema hat, muss man natürlich auch ganz stark mit dem Thema Security natürlich beschäftigen. Und deswegen ist auch mit dabei. Ja. Und aber die Idee grundsätzlich ist immer so ein bisschen gewesen, sich Spezialisten für diese Bereiche halt teilweise mit einzukaufen oder mit aufzubauen. Ja. Und deswegen ist das Unternehmen eben wirklich, es ist so eine Reihe von sehr starken, so boutique-orientierten Ansätzen, wo man sehr stark, sehr tiefgehendes Know-how hat, ja, und das macht natürlich dann sehr viel Spaß, wenn man da mit reingehen kann, ja, und deswegen macht man halt mal gewisse Sachen auch nicht, wo man dann sagt, wir machen halt keinen SAP, ja, genau, Fokus ist da halt alles, ja, und es ist halt kein so Gewichtmarenladen, der da so alles irgendwie so kann, aber nur so ein bisschen, ja, sondern wir sind halt fokussiert eben auf diese kundenspezifischen Themen, aber das können wir end-to-end und können wir halt gut.
Das Spannende daran, finde ich, ist ja auch, dass ihr ja tatsächlich auch an der, wie ich das, wenn ich es richtig verstanden habe, auch an der quasi Digitalisierung der Geschäftsmodelle oder auch der Produkte und auch der After Sales Services auch im Industriesegment tätig seid. Also wenn es auch darum geht, mal neue Erlösquellen zu erschließen, ist ja ein großes Feld der Transformation. Es gibt ja durchaus viele Dienstleister, die sind so in dem Bereich digitale Transformation Prozesse, der IT. Genau. Aber im Bereich der Produkte und Services und Geschäftsmodelle, genau da geht ihr rein.
Genau. Also wie du sagst, also man oder früher oder so, sagt man immer so ein bisschen Prozesseffizienz. Ja, das ist so ein bisschen IT für Prozesseffizienz. Ja, ich meine, das ist natürlich immer noch ein valider Punkt. Ja, aber bei uns ist eher so der Punkt, wie du sagst, bringe, sag ich mal, auch durchaus neue Technologien für neue Geschäftsmodelle. Und das ist so ein Thema für uns. Oder zu sagen, oder der Bereich Customer Experience ist auch ein Thema, was in den letzten Jahren so einen riesen Aufschwung hat. Das ist für uns auch so ein Thema.
Und da ist mal so Prozesseffizienz ein Riesenthema, ne? Weil im Grunde die digitale Experience hat ja ein Kunde ja auch durch automatisierte, einfache Prozesse, gar nicht mal nur durch das Frontend, was du jetzt über UX, UI-Design erreichst, sondern tatsächlich auch durch das Backend und auch durch die Prozessautomatisierung. Ne? Ja. Da würde ich ganz gerne auch nochmal, also finde ich jetzt auch nochmal total spannend, nochmal im Sinne von Wachstumsziele, Tessa, welche Kategorie von Mitarbeitenden und auch Skills sucht ihr eigentlich?
Tatsächlich recht umfangreich. Marc hat ja schon ein paar Bereiche angesprochen, in denen wir wachsen wollen. Da sind wir sehr breit aufgestellt. Also wir suchen natürlich nach technischen Expertinnen, also Embedded Developern und Developerinnen, klassischen Softwareentwicklerinnen. Aber ja, wir wachsen auch viel im UX, UI-Bereich, im Cloud, im Data-AI-Bereich. Und da wird relativ viel Wachstum kommen. Und da wird auch das Recruiting entsprechend angezogen werden in den kommenden Monaten und Jahren.
Genau. Also ich meine, wenn du mal ein bisschen guckst, ja, wie arbeiten eigentlich Unternehmen oder welchen Beitrag hat so eine IT? Ja, ich meine, früher hat man natürlich immer sehr stark ja separiert, gell? Business Department, ein IT-Department und das IT-Department war vielleicht auch nochmal hochspezialisiert in gewisse Bereiche. Und momentan ist ja so mal ja so ein gewisser Trend, dass man sagt, ich betrachte, so habe ja so einen produktbasierten Ansatz, ja, und versuche, sag ich mal, Business und IT zusammenzubringen, dass du halt so ein Produkt entwickeln kann. Und da brauchst du natürlich mannigfaltige Kompetenzen halt in so einem Team. Ja, und genau das versuchen wir zu liefern. Und da wollen wir ja genau rein in sowas. Ja. Dass man sagt, wir bringen alle Kompetenzen mit, um so ein Produkt zu entwickeln. Ja, sei es von UX-UI-Themen bis eben Embedded bis halt Backend, Connectivity. Und genauso stellen wir natürlich auch ein, halt, weil wir natürlich das breite Portfolio abdecken wollen und sowas halt dem Kunden idealerweise als Team halt zur Verfügung stellen wollen. Halt. Das zusammen mit ihm dann so ein Produkt entwickelt. Ja. Das ist letztendlich unsere Vision und so stellen wir ein.
Genau, und wir richten unser Recruiting tatsächlich auch sehr, sehr stark nach der Nachfrage am Markt aus und arbeiten da natürlich priorisiert mit unseren eigenen Leuten, aber auch mit Partnern.
Da würde ich gerne auch nochmal einhaken. Gar nicht mehr in Richtung der Partner, sondern nochmal in Richtung der Delivery Center. Du hast das vorhin gerade viele, auch schon viele Länder schon genannt. Mhm. Kernmärkte Finnland und Deutschland. Mhm. Jetzt sehen wir natürlich auch, dass die Nachfrage, gerade wenn es um um Business-Transformationsprojekte geht, über die wir gerade gesprochen haben, ja gerade schon in den letzten Jahren enorm angezogen ist. In diesem Jahr würde ich sagen, ist da mal eine leichte Delle, aber trotzdem ist die Nachfrage extrem hoch und wird auch nicht unbedingt immer von den hiesigen Kompetenzen bedient werden können. Also lange Rede, Nearshore spielt eine extrem wichtige Rolle auch für den deutschen Markt. Wie seid ihr da aufgestellt? Also was könnt ihr da im Grunde eigentlich auch euren deutschen Kunden bieten?
Ja, genau. Ich persönlich glaube auch, dass man ohne Nearshore zukünftig nicht mehr liefern kann. Einfach auch jetzt geht es mir noch nicht mal um das Thema, sag mal, Best Cost Country oder Kosten, schon wie du sagst, einfach mit dem Thema Fachkräftemangel. Ja, deswegen wird es gar nicht funktionieren. Ja, und wir haben momentan Möglichkeiten eben in Spanien. Spanien ist Nearshoring, ja, also ist ja durchaus vom Gehaltsquelle immer noch ein großer Unterschied. Und wir haben das Thema Norditalien, sage ich mal, so ein bisschen als Nearshore-Light. Würde ich jetzt nicht als der Nearshore-Ansatz der Zukunft propagieren, aber ist durchaus auch nochmal etwas, was uns hilft. Ja. Aber im Bereich Nearshore ist genau das, wo wir sagen, da müssen wir noch was tun. Ja. Und da haben wir natürlich Überlegungen, wie viele Firmen auch, ja, dass man sagt, wohin kann man gehen? Natürlich ist Osteuropa halt noch eine Option, in der man gehen kann. Oder natürlich auch das Thema Portugal zum Beispiel. Und da denke ich, wird man auch noch mal was sehen, als dass wir uns da noch mal verstärken wollen. Also momentan haben wir natürlich auch, arbeiten wir neben unseren eigenen Centern eben immer in Spanien auch über Partnerunternehmen. Also wir haben halt Partnernetzwerk in Polen zum Beispiel und in Rumänien. Und das ist das, was wir aktuell auch aktiv nutzen. Aber wir wollen da auch eine eigene Firma letztlich haben in den Umfeldern, ja, weil wir, uns ist das ja ganz wichtig, ja, wie wir arbeiten, ja, oder dass man sagt, teilen die unsere Werte, haben sie die gleiche technologische Ausbildung wie wir selbst, und letztlich ist das jetzt nicht unbedingt unser Ansatz, jetzt zu sagen, wir haben nur so eine lose Partnerschaft, sondern wir wollen ja aktiv gestalten, wie die Unternehmen aussehen und wie die funktionieren, ja, und deswegen wird da auch noch was passieren in der Ecke.
Dann sind wir mal gespannt. Du hast ja jetzt auch in einigen größeren Corporates ja auch gearbeitet und ja auch quasi warst ja auch in der Sales- und On-Delivery-Verantwortung. Würdest du sagen, es hat sich in den letzten Jahren auch bei den Kunden etwas im Mindset verändert, auch mit Nearshore Standorten zusammenzuarbeiten?
Ja, also ich glaube, das Thema Nearshore ist inzwischen doch stark akzeptiert. Ja, natürlich, es gibt immer noch Firmen, für die es noch Neuland ist. Aber ich glaube, dass man die Bereitschaft, auch in Nearshore-Ansätzen zu arbeiten, doch übergreifend stark ausgeprägt ist. Ich glaube, was der Kunde natürlich trotzdem schon immer erwartet, ist ein sehr gutes, sagen wir mal, auch durchaus deutschsprachiges Frontend. Ja, das ist, glaube ich, für deutsche Kunden immer noch super wichtig. Und ich glaube, unsere deutschen Kunden, die wollen das nicht so gerne nach dem Motto, jetzt nehmen wir mal irgendein Paket und ich gebe das mal komplett nach Osteuropa und dann schaue ich mal, was passiert. Also ich glaube, wir setzen doch eher auf den Ansatz zu sagen, wir haben halt stark, sag mal, integrative Teams, also Teams, sag mal, die gemischt besetzt sind. Das ist ja heutzutage sag ich mal, fast auch schon Standard, dass man schon verschiedenen Standorten ausliefert, ja. Warum dann auch nicht aus einem Nearshore-Standort mit dazu? Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das ist inzwischen schon doch relativ stark ausgeprägt, ja.
Liefert ihr eigentlich auch von Finnland Tessa nach Deutschland?
Ja. Das habe ich vergessen.
Ja, nee, in vielen Gesprächen, so in den letzten Monaten kam auch immer wieder so raus, auf die Frage, was sind so spannende Nearshore-Regionen, wurde tatsächlich häufiger Skandinavien auch mal genannt, ja, wo man sagt, das ist, hat man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel, aber auch in dem Kontext von Qualität und auch Lieferfähigkeit, weniger Preis, sondern entwickelt sich da irgendwas?
Absolut, also tatsächlich in beide Richtungen, von Finnland nach Deutschland, aber auch von Deutschland nach Finnland, da ist die Kooperation schon relativ aktiv und ja, da teilen wir uns Kundenprojekte je nach Bedarf und Kompetenzen.
Genau. Ja. Ich habe Finnland gar nicht so als Nearshoring jetzt im Kopf gehabt, aber du hast natürlich völlig recht. Und wir machen es auch ganz aktiv, ja, weil natürlich sind wir auch zum Beispiel in Deutschland jetzt mit 150 Leuten noch nicht auf dem Niveau, vielleicht wie in der Gesamtgruppe mit 1500, ja. Und das ist tatsächlich was für uns ganz normal ist, dass wir finnische Kollegen mit im Einsatz haben. Das ist für uns Standard letztlich, ja. Und es ist vom Preis her ein kleiner Vorteil, ist es durchaus auch, ja. Ist ein kleiner Vorteil, aber das ist natürlich nicht der Haupttreiber an der Stelle.
Ich denke mal, in diesem besonderen Jahr konjunkturelle Abkühlung ist das Thema Preis vielleicht nochmal ein Stück weit sensibler als in den letzten Jahren, aber wir haben das auch schon in den letzten Jahren wahrgenommen, dass das Thema Honorare gar nicht mehr immer noch eine wichtige Rolle spielt, aber nicht mehr die zentrale Rolle bei der Auswahl von IT-Dienstleistern oder von Beratungen, sondern dass es tatsächlich eher darum geht, du hast vorhin noch gesagt, diese Ende-zu-Ende-Projekte oder auch Programme, die ja sehr nah auch an den Strategien sind, umsetzen zu können, so in Qualität, in einer hohen Geschwindigkeit, wo es ja auch um Innovationskraft auch geht, also es sind ja auch sehr viele neue Themen.
Mit einem guten Ergebnis.
Mit einem guten Ergebnis.
Ich glaube, warum halt so, ich muss ja nicht denken, so viele Tage günstig einzukaufen, ich muss ja wissen, mein Ergebnis zu erzielen in der richtigen Zeit und auch noch mit einem natürlich preislich attraktiven Ansatz. Ja, klar, das versuchen wir natürlich schon auch irgendwie hinzukriegen, ja, durch ein geeignetes Liefermodell, aber wir denken natürlich stark eben vom Ergebnis, ja.
Und da seid ihr natürlich da auch in einer, ich will nicht sagen Nische, aber schon noch in einem ganz attraktiven Sweet Spot, wenn es auch um Individualthemen auch geht. Ja, total spannend. Ich würde mal gerne nochmal auf das Thema Public Sector nochmal zu sprechen kommen. Das ist ja so euer zweiter großer Bereich. Erstmal nochmal die Frage an dich, Marc. Public Sector, in welchen Themen seid ihr dort drin? Sind es so diese ganzen Online-Zugangsgesetz-Themen rund um die Digitalisierung der Verwaltung oder was kann man sich da vorstellen?
Ja, genau. Also das passt genau. Also dann auch mit dem, die da eine Rolle spielen, dass er sich zum Thema digitale Identität halt zum Beispiel halt spielt natürlich ein großes Thema. Also das kannst du dir so ungefähr vorstellen.
Ja, okay. Ja? Vielleicht keine konjunkturelle Abkühlung, aber doch eine haushaltspolitische Abkühlung im Public-Sektor. Jetzt tatsächlich auch knappere Haushaltsbudgets. Dagegen aber doch ein extrem hoher Druck auch zur Digitalisierung. Wir gucken auch gleich nochmal auf den finnischen E-Government-Sektor, aber erstmal nochmal die Frage, spürst du dort eine gewisse Zurückhaltung im Public-Sektor oder?
Also ich würde sagen, ich spüre halt generell eine gewisse Zurückhaltung. Das ist nicht nur im Public-Sektor, ja, ich meine, klar. Also im Public-Sektor spüre ich es auf jeden Fall, ja, weil natürlich auch eine gewisse Unsicherheit war, auch im Thema Budgets und immer noch ist ein Stück weit, ja. Und aber auch im Private-Sektor, ich meine, dazu gab es auch zu viele Probleme, jetzt auch durch Streiks halt dieses Jahr in Deutschland, mit Diskussionen um das Thema Landwirtschaft, das für uns auch ein richtiger Kundensegment ist, ja. Und deswegen, sage ich mal, spüren wir es schon. Also es ist jetzt natürlich jetzt, also ich würde sagen, es ist jetzt auch kein ein riesiges Problem in dem Sinne, ja, dass man jetzt sagt, ich bin jetzt da, habe jetzt ein ganz großes Problem, aber es ist ein
man merkt es schon,
ja, das würde ich sagen. Ja. Und da, wenn man halt so ein bisschen, ich glaube, wie die meisten eigentlich, ich spreche ja auch mit Wettbewerbern, die spüren das auch. Und dann wird man dieses Jahr gucken, dass man halt natürlich jetzt vielleicht keine überragenden Wachstumszahlen hinbekommt, aber dann wird man halt das gute Team zusammenhalten und nächstes Jahr dann wieder wachsen.
Klar. Ja, ich denke, es gibt ja auch immer noch eine ganze Reihe an Themen, die auch wichtig sind, die auch gemacht werden müssen. Ne? Aber es gibt natürlich. Aber so mein Eindruck ist so, die Themen, die man machen muss, die auch für den Geschäftsbetrieb oder auch für die jeweilige Strategie auch wichtig sind, die macht man, ne? Aber so diese ganzen Kann-Themen,
ne? Kann-Themen sind nicht gemacht.
So ein bisschen weg, ne?
Genau, oder werden anders priorisiert. Also was wir spüren, ist natürlich, die haben natürlich alle noch einen riesen Digitalisierungsdruck. Also die Gespräche hören nicht auf. Also ich würde sagen, wir haben halt mannigfaltige Gespräche zu verschiedensten Themen. Ich glaube, ich spüre eher so ein bisschen, das ist mal so das Thema Conversion halt oder so, dass man sagt, jetzt mach mal was, jetzt kommen wir mal ins Tun, dass das ein bisschen zäher ist,
genau,
dass man kleiner anfängt. Ja, aber die sind alle so bereit, ja, die wollen alle so die Grundlage legen und dann nochmal richtig durchzustarten. Ja.
Und wie es immer so ist, dann gibt es dann irgendwann den Punkt, wo sie dann alle ziehen, ne?
Und dann
ist der Markt schon wieder.
Dann stehen wir wieder da.
Ja, genau. Ja, klar. Ja, aber Tatsache ist ja, dass die Digitalisierung bei uns auch im deutschen Public-Sektor ja durchaus stockt. Ist ja, denke ich, jetzt kein Geheimnis. Man sieht aber auch immer so im europäischen Vergleich, andere Regionen wie Skandinavien oder das Baltikum sind da deutlich weiter, Tessa. Wie sieht es dann eigentlich in Finnland aus? Wie ist Finnland im Thema E-Government aufgestellt? Ich befürchte, ich kenne die Antwort schon, aber vielleicht.
Ja, es ist tatsächlich recht bekannt. Finnland hat eine Vorreiterrolle angenommen, wenn es um die Digitalisierung der öffentlichen Dienstleistungen angeht. Finnland hat sehr früh angefangen. Es fing an mit Suomi.fi. Das war so das digitale Handbuch, die Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger rund um alle Dienste. Finnische Steuerbehörde, Gesundheitsministerien, Arbeitsministerien haben relativ schnell nachgezogen, so wie viele weitere. Und parallel wurde stetig die Infrastruktur und auch die Nutzerfreundlichkeit angepasst. Und das hat dann zu einem Ergebnis geführt, dass Finnland, ich glaube, seit 2017 im European Digital Society Index stetig Platz Nummer 1 eingenommen hat. Ich glaube, mit einer Ausnahme von einem zweiten Platz in 2021. Aber auch im Dashboard for Digital Decade erreichen die Dienste für finnische Bürgerinnen und Bürger Spitzenwerte, also zum Teil in Kategorien wie Mobile Friendliness, User Support, Accessibility, Transparency, aber auch allgemein einfach Digital Public Services.
Das heißt, ihr habt im Grunde eigentlich auch, wenn ich es mal so verstanden habe, ihr habt im Grunde eigentlich auch, ähnlich wie jetzt auch Estland zum Beispiel, eigentlich eine zentrale Bürger-ID.
Ja.
Und ihr könnt mit dieser zentralen Bürger-ID alle Dienste.
Richtig.
Ein Traum, ne, Marc?
Ja, also, okay, ich möchte gar nicht erzählen meine Erfahrungen jetzt und meine Ummeldung, die ich jetzt machen wollte. Ja, aber egal. Ja, also
ich hab's auch.
Es ist ein absoluter Traum. Also ich habe auch mal zum Spaß mir mal die Seite angeguckt in Finnland. Gell, das ist ja für Private, ist aber auch für Firmen, also auch für Firmengründung zum Beispiel. Ja, und das ist dann das ist natürlich ein Traum einfach. Ja, also man fragt sich einfach, warum haben wir das nicht in Deutschland? Gut, jetzt ist natürlich auch ein bisschen natürlich, das Deutschland hat natürlich ein bisschen andere Aufstellung.
Hat andere, ja.
Aber es wäre natürlich toll, wenn wir auf dem Niveau.
Gut, wir haben natürlich jetzt nicht den Föderalismus, den Finnland, wir haben den Föderalismus, den Finnland nicht hat. Das ist sicherlich ja auch einer der zentralen Punkte, wenn es auch darum geht, um Harmonisierung von Bürgerdaten. Aber dennoch, du hast vorhin auch gesagt, ihr seid auch der drittgrößte Provider auch für den Public Sektor in Finnland, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau.
Ne? Genau. Was würdest du denn sagen, was kann dann GoFo eigentlich von den Erfahrungen, die man auch jetzt dann noch als Preferred Partner auch für den finnischen Public Sektor auch hat, nach Deutschland auch mitbringen? Also was können eigentlich deutsche Behörden und auch kommunale Betriebe von euch lernen?
Ich glaube, was in Finnland sehr, sehr gut gemacht wird, ist das Angebot von sogenannten Live-Event-Based-Diensten. Also man heiratet, man zieht um, man bekommt ein Kind. Das sind alles Events im Leben, wo öffentliche Dienste benötigt werden. Da ist das Angebot sehr, sehr breit in Finnland. Auch die Konnektivität zwischen den unterschiedlichen Diensten ist gegeben. Und ja, die Zugänglichkeit und Nutzerfreundlichkeit ermöglicht dann auch das Thema Accessibility für alle.
Genau, und technisch natürlich kann natürlich auch Deutschland profitieren von allem, was wir da gelernt haben. Ja, wie du schon sagtest, also mit dem Thema einheitliche digitale Identität haben wir schon drüber gesprochen, ja. Oder dass man sagt, ja, dass man eben so Once-Only-Prinzip, ja, wie man das am besten umsetzt, ja, dass man sagt, eben das Staat will die Sachen, Informationen, die er hat, nicht mehrmals abfragen, zum Beispiel, dass man so Daten zur Verfügung hat, aber unter Berücksichtigung eben natürlich von Datensouveränität des Bürgers. Ja, ich glaube, dass wir halt da ganz viel übertragen können. Mhm. Ich meine, ich glaube, wenn wir auf das Niveau kommen, was Finnland heute hat, das wäre ein Riesenschritt für uns alle.
Ja, vor allem, also finde ich daran auch total spannend. Ich glaube, das könnte aus meiner Sicht auch einen deutlichen Impuls auch für euer Wachstum geben, weil ihr natürlich auch als Firma oder dann auch als, sind ja viel, auch viel digitaler Agenturthemen, ne? Ja. Wenn es um Bürgerdienste geht, um Online-Bürgerdienste geht, dass ihr da auch wertvolle Impulse auch aus, aus Finnland, aus Skandinavien auch hier rüber transferieren könnte. Ne?
Unbedingt. Ich meine, da gibt es auch ganz viel Interesse. Ich meine, das ist, muss ich auch sagen, das ist ja selbst so gesehen leicht gemacht, ja, weil natürlich, wenn man sagt, natürlich, man kommt aus Finnland und macht viel im Public-Umfeld, da sind die Leute natürlich extrem dran interessiert. Ja. Wie, was gibt's da? Wie wurde das gemacht? Und da ist auch GoFor tatsächlich auch bekannt. Ja. Das ist, wo ich sage, ich habe teilweise einen Industriekunden, muss ich eine GoFor erstmal bekannter machen, ist die im Public-Umfeld, das sagt den Leuten schon durchaus was, ja, die im Public-Umfeld unterwegs sind.
Das heißt jetzt eigentlich Kernaufgabe Delivery und die Beraterorganisation nachziehen und dann steht dem Wachstum.
Richtig, also nichts genau, ja, ungenau und Public muss das Geld wiederfinden. Mhm. Ja, klar. Nein, also das sind natürlich die Themen. Klar, wenn die Budgetsituation da wieder ist, ist das ein Thema, wo ich glaube, da kommen wir naheliegend, wenn wir da wachsen, ja, weil wir auch wirklich da was zu sagen haben, ja, in dem Thema. Ja. Und aber auch im Industriebereich, wie gesagt, bin ich da durchaus sehr zuversichtlich, gell, weil wir ja durchaus dann schon ein breites Kundennetzwerk schon haben an der Stelle in Deutschland auch.
Ja. Cool. Total spannend. Dann haben wir jetzt doch viele Themen gestreift. Ich fand's total interessant und jetzt auch gerade nochmal diesen Blick auch nochmal oder diesen neidischen Blick nochmal nach Finnland, weil ich weiß noch, bei meiner Hochzeit und bei meinen Kindern war es ein bisschen höherer bürokratischer Aufwand oder selbst bei unserem letzten Anwohnerparkausweis, den konnte man zwar online beantragen, das war jetzt weniger das Problem gewesen, ne? Also der Eingang, der geht digital, aber dann die Abholung und die Informationen, die waren dann doch eher manuell gewesen, da stockt dann halt, ne? Also
ja, genau.
Das ist, glaube ich, so ein Problem hier in Deutschland. Total spannend, super interessant, was ihr so macht und auch in welchem Sweet Spot ihr euch auch positioniert. Ich bin sicher, man wird in den nächsten Jahren auch weiter und auch noch mehr von euch hören. Also bedanke ich mich für das Gespräch.
Mhm. Vielen Dank.
Ja, danken auch. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was rübergebracht auf unsere eigene Begeisterung für das Unternehmen. Ja, und ich glaube auch, wir uns wirklich noch hören.
Ja, super. Dankeschön.
Dankeschön. Danke.
Sie möchten keine Folge von Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.